Herzlich willkommen heute zu meinem Vlog und heute habe ich einen spannenden Unternehmer bei mir. Einen, der wirklich Großartiges erreicht hat, weil er einfach eine tolle Persönlichkeit ist. Und heute sind wir in seinem Wohnzimmer. Seid gespannt.
Aus einem Helikopter in 3000 Metern Höhe abspringen.
Doch der Bungee-Guru aus Bayern kennt keine Angst.
Jochen Schweizer!
Heute bin ich Unternehmer.
Ohne finanzielle Unabhängigkeit kannst du in dieser Welt nicht frei sein. Viele versuchen ja, Menschen, die sie nicht mögen, zu beeindrucken mit Dingen, die sie nicht brauchen.
Wir lassen es so. Wir widersprechen heute nicht dem Jochen, weil ansonsten wird er das hier relativ schnell beenden.
Beim Rest in der kann ich mich nicht erinnern, da hatte ich keine Lust mehr. Gab es halt mal entspannt 150.000 Mark für den Job. Das ist dann schon cool, ja.
Ich freue mich auf ein spannendes und vor allem tiefgründiges Gespräch mit Jochen Schweizer. Vielen, vielen Dank, dass wir heute in deinem Wohnzimmer sein dürfen. Und ich habe mir ganz, ganz viele Fragen überlegt, auch im Vorfeld, weil wenn man die Möglichkeit hat, mal mit dir eine Stunde zu verbringen, dann will man dir ja diese eine Stunde auspressen, die Zitrone komplett.
Ist das so?
Absolut, weil 66 Jahre Lebenserfahrung und vor allem Erlebniserfahrung.
Ja, kann man wohl sagen.
Weil du hast eines am Wochenende...
Ich habe nicht viel anbrennen lassen.
Also, man kann ihm da nichts vormachen. Aber tatsächlich auch, und das war sehr spannend, am letzten Wochenende in unserer kleinen Mastermind, wo ich mit dabei sein durfte, hast du ein...
Also das Norwegen-Seminar
meinst du? Genau, richtig. Hast du etwas gesagt, was mir sehr imponiert hat. Aha. Weil du gesagt hast, für mich war es früh schon... offensichtlich, dass ich eine ganz besondere Gabe habe, die ich aber Jahre, Jahrzehnte, eigentlich mit 50 erst richtig entdeckt habe.
Bestimmt, ja, genau.
Und das Lustige daran ist, lass mich vielleicht auch mit dieser Frage beginnen, weil ich glaube, dass wir von der Flughöhe dann schon sehr, sehr tiefgründig sein können. Nämlich der Frage nach, was ist denn so dein Antrieb gewesen frühester Kindheit, wenn du dir sagst, okay, eigentlich geht es mir um die Begegnungen mit Menschen. Und mir geht es darum, dass sie etwas tun, was sie ohne mich niemals gemacht hätten.
So würde ich es nicht sagen, weil mein Handeln absichtslos war. Ohne Absicht. Der übergeordnete Motivator, der mich angetrieben hat, war ein unbändiger Freiheitstrieb. Frei und unabhängig zu sein. Und ich habe sehr früh realisiert, dass persönliche Freiheit finanzielle Unabhängigkeit voraussetzt. Ohne finanzielle Unabhängigkeit kannst du in dieser Welt nicht frei sein. Die Hürde musst du nehmen. Und das zweite Thema, auf was du mich jetzt angesprochen hast mit deiner Frage, ist ja, was ist deine Bestimmung auf dieser Welt? Das ist ja eine übergeordnete Frage. Also was ist deine Seinsbestimmung? Und ich habe sehr lange gebraucht, das rauszufinden, was die wahre Bestimmung, meine Seinsbestimmung ist in diesem Leben.
Jochen, warum extrem?
Warum langweilig?
Okay. Warum?
Oder Gegenfrage, warum mittelmäßig, wenn es besser geht?
Absolut. Kannst du dir vorstellen, dass, und ich glaube, wir haben ja auch viele, viele Unternehmer hier in diesem Kreis und viele Menschen, die das auch gerne sein möchten. Der Erfolg spielt ja auch immer eine gewisse Rolle. Wenn du heute zurückblickst auf deine ersten Unternehmerjahre, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich will frei sein, ich will was Eigenes, was Selbstbestimmtes aufbauen, ich will mich neu erfinden, eigens erfinden?
Auch da unterstellst du jetzt eine Absicht, die ich nicht hatte. Es war wirklich absichtslos. Ich habe dieses abstrakte Bedürfnis nach Freiheit gespürt. Vielleicht auch, weil ich als Waldorfschüler mich sehr früh eingelassen habe auf Rudolf Steiner, den Begründer der Anthroposophie und auch der Begründer eben dieser Waldorfschulen. Dieses Schulkonzept ist ein sehr freiheitliches Konzept. Und dessen philosophisches Hauptwerk trägt dann den Titel Die Philosophie der Freiheit. Und in diesem Hauptwerk stellt Rudolf Steiner für mich stellt viele Fragen und gibt auch viele Antworten, aber eine zentrale Frage, die da lautet, was hat der Mensch für eine Bestimmung auf der Welt? Die zentrale Frage.
Der Mensch im Allgemeinen oder jeder für sich?
Jeder Mensch, es richtet sich an jeden Menschen diese Frage, was hat der Mensch für eine Bestimmung auf der Welt? Also nicht die Gemeinschaft, sondern das Individuum. Und gibt dann die Antwort, die er sich selbst setzt. Womit geklärt ist, dass wir nicht als höhere Automaten fremdbestimmt hier auf der Erde abgesetzt werden, um einem vorherbestimmten Lebensweg zu folgen. Ich glaube auch nicht an Schicksal. Überhaupt nicht. Sondern ich glaube, dass jeder Mensch in der Lage ist, das Geschenk des Lebens vollständig auszupacken, wenn er bereit ist, sich wirklich anzustrengen und wenn er bereit ist, für sich selbst die volle Verantwortung zu übernehmen. Für sein eigenes Tun.
Jetzt implizierst du ja auch ein Stück weit den freien Willen, der ja auch ein wichtiger Faktor ist. Da die Willenskraft zu sagen, ich will frei sein. Wir haben darüber in einem unserer Gespräche mal darüber gesprochen, dass es natürlich Menschen gibt in allen Breitengraden. Menschen, die in tollen Familien geboren werden. Menschen, die auch in sozial benachteiligten Brennpunkten geboren werden. Wie wichtig ist es für alle Menschen, genau diesen freien Willen nochmal zu bestimmen? Weil der war es letztendlich auch, der dich ja auch angetrieben hat, oder?
Unser Wille ist die einzige wirkliche Freiheit, die wir besitzen.
Also können wir den Willen beeinflussen?
Der Wille kommt aus uns und setzt voraus, dass ich daran glaube, dass ich selbst wirksam sein kann. Also Selbstwirksamkeit ist der Überbegriff. Und wir alle wissen, dass nichts uns größere Zufriedenheit und, wenn du willst, Glück schenkt, als eine selbstgestellte Aufgabe zu erfüllen oder ein selbstgewähltes Ziel zu erreichen. Nicht etwas, was uns von außen aufoktroyiert wird, sondern etwas, zu dem wir uns aus freiem Willen entschlossen haben. Und dies zu erreichen, aus eigener Kraft oder aber auch mit der Hilfe von Mentoren, das ist absolut zulässig, das gibt uns, ich glaube, die größte Zufriedenheit. Denn erfolgreich zu sein, ist das, was andere über uns denken. Sich erfolgreich zu fühlen, ist das, was wir selbst über uns denken. Und das ist ein feiner Grad. Also erfolgreich zu sein, ist ein Bild von außen. Tolle Firma, schickes Auto, gesund, kräftig, integriert, natürlich wohlhabend und so weiter. Das ist ja die Außenwahrnehmung. Das ist erfolgreich zu sein. Das beeinflusst unseren Glückszustand oder unseren Zufriedenheitszustand weit weniger, als sich erfolgreich zu fühlen. Und diese Differenzierung nimmt von vielen Menschen, wenn sie sie dann akzeptieren, ganz viel Druck weg. Weil du musst ja dich nie nach irgendwas strecken, nur um andere zu beeinflussen oder zu beeindrucken. Meistens Leute, die du eigentlich gar nicht magst. Also du versuchst Menschen, oder sag mal, auf dich und mich trifft das wahrscheinlich nicht zu, aber viele versuchen ja, Menschen, die sich mögen, die sie nicht mögen, zu beeindrucken mit Dingen, die sie nicht brauchen. Und damit sind sie weit fremdbestimmt.
Doch im ständigen Vergleich, ja. Im ständigen Vergleich.
Ja, vergleichen macht jedenfalls, vergleiche nicht. Buddha hat gesagt, vergleiche nicht. Also die Frage ist, wie willst du dich fühlen? Und da kommt die Anschlussfrage. Wenn du weißt, wie du dich fühlen willst, musst du dir die Frage stellen, zu wem muss ich werden? Wer will ich sein, um das zu fühlen, was ich fühlen möchte?
Erich Fromm, vom Haben wollen zum Sein. Hast du es gelesen?
Ja, natürlich. Sein oder haben.
Sehr, sehr spannend. Jochen.
Schließt sich aber nicht aus.
Nee. Impliziert. Jochen, Kajak oder Fallschirm?
Ich glaube, das sind Lebensphasen abhängig, nicht wahr? Also heute wieder mehr Kajak, früher mehr Freifall. Aber alles im Leben hat seine Zeit, ja. Und ich glaube, das Schöne ist ja, dass man, aber ich weiß nicht, ob das bei allen Menschen so ist, aber ich habe immer die Dinge, die ich gemacht habe, eine Zeit lang wie meine Religion betrachtet. Also als junger Mann war Kajakfahren meine Religion, ja. Dann war das Bungee-Springen meine Religion, oder vorher kam das Skydiven. Also etwas, was ich mit religiöser Inbrunst vollständig ausgeschöpft habe und in einer Dimension betrieben habe, die mir eben gerade noch möglich war mit den begrenzten Fähigkeiten, über die ich verfüge. Denn jeder Mensch hat begrenzte Fähigkeiten. Die Frage ist nur, wo ist die Grenze?
Spannend. Schöne Anschlussfrage, aber die ich jetzt an dieser Stelle stellen möchte, ist, womit hast du in dieser extremen, also in dieser Phase des Ausprobierens, ja, wo du ja mehr oder weniger eine Extremsportart nach der anderen für dich kennengelernt hast. Also man muss sich das mal vorstellen, da kommt die eine Sportart, der kommt die nächste, dann sagst du, boah, ich möchte das machen, ich möchte das. Hast du dein Geld da wirklich vordergründig als Stuntman verdient?
Ja. Ja.
Dann praktisch dann das Erlebnis, das Erfinden, das Ausprobieren dann praktisch auch monetarisiert?
Also nicht natürlich. Das, was ich sozusagen für das persönliche Erleben gemacht habe, war ja zum Teil hochriskant und da war ich ja auch immer bereit, etwas mehr Risiko zu akzeptieren, um das Besondere zu erleben. In meiner Tätigkeit als Stuntman geht es um maximale Risikovermeidung. Weil das Schlimmste, was du einem Kunden antun kannst, ist, dass du dich selbst verletzt am Set. Also da musst du so sorgfältig arbeiten und mir ist auch bei Dreharbeiten absolut nie irgendwas passiert. Weil da bin ich extrem risikoavers eingestellt. Und ich hatte ja damals sehr geringe Kosten. Ja, ich hatte eine kleine Wohnung, ich war ein junger Mann, ich war frei, ich hatte keine Verpflichtungen, ich hatte keine Familie. Und um das mal in der Dimension zu setzen, was weiß ich, mein Zimmer in Heidelberg, ich glaube, das hat 80 Mark gekostet im Monat. Ja.
Wow.
Also ich bin halt schon ein bisschen älter, ne? Damals war halt die Welt noch in Ordnung, was die Mieten betrifft, ja. So, und da hast du war halt Standgage 500 oder 700 Mark. Ja, da musste sie nicht viel arbeiten, ne? Damals mein Motorrad, meine 350er Yamaha, die hat 1800 Mark gekostet. Ja. Also, das habe ich halt mit 2, 3 Jobs, habe ich das Motorrad verdient. Und da bist du natürlich schon sehr frei und ich habe ja zum Teil exorbitant hohe Gagen bekommen. Das war ja dann so, dass ich bestimmte Dinge dann, also speziell solche Sprungstunts, die wurden dann richtig gut bezahlt. Und ich kann mich erinnern, ich hatte von Fisherman's Friend mal einen Auftrag. Da gibt es auch viele YouTube-Videos davon noch, alte YouTube-Videos. Ich hatte von Fisherman's Friend einen Auftrag anlässlich der Einführung der neuen Geschmacksrichtung Lemon. Das sind diese gelben.
Die gibt's doch.
Die gelben, die Lemon.
Mega.
Und zwar, dieses Produkt wurde in 60 Staaten der Erde gleichzeitig gelauncht mit dem Claim Have a Strong Experience. Und ich bekam den Auftrag, 1000 Meter tief zu springen an dem Bungee-Seil mit dem Ziel, einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde zu schaffen. Und das Ganze war Teil einer Kommunikationskampagne von Fisherman's Friend anlässlich der Einführung dieser Pastille. Und da gab es halt mal entspannt 150.000 Mark für den Job.
Das war bis dato dann...
Das war meine höchste Gage, die ich je gekriegt habe, aber das ist halt... Das ist dann schon cool, ja. Also du wirst so ein bisschen berühmt damit, ja. Es hat auch Spaß gemacht.
Wie alt warst du da?
Ach, da war ich gar nicht mehr so jung, aber also sonst hätte ich gesagt, ich war jung und brauchte das Geld, aber so jung war ich gar nicht mehr. Ich war halt Profi und es war eine Opportunität. Und ich glaube, some opportunities in life only come once. Seize them. Also manche Möglichkeiten ergeben sich nur einmal im Leben. Und wenn das passiert, dann musst du beherzt zugreifen.
Ja, das ist ja eben dann tatsächlich zum einen erkennen, bereit sein auch dafür, dann auch den freien Willen haben, es letztendlich auch umzusetzen, mutig zu sein. Und all das zeichnet dich auch in dieser Zeit aus und hat dich ja auch geprägt.
Ja, aber es war absichtlos.
Ja, das sagst du immer so. Richtig, das sagst du immer so. Und das
ich weiß, dass heute mein Name eine Marke ist, aber es war nicht meine Absicht.
Absolut, aber das Spannende ist ja gerade, und lass uns da vielleicht auch direkt eintauchen, viele Menschen möchten heute erfolgreich werden. Also die Absicht ist...
Völlig berechtigt.
Richtig, also die Absicht ist klar.
Aber was definierst du als Erfolg?
Eigentlich, wenn man es so
im Außen
betrachtet, genau das, was du vorher gesagt hast, nämlich schickes Auto, Ansehen, Anerkennung, Applaus, ja, du wirst auf Partys eingeladen, du wirst gesehen, du hast Geld, du fährst ein schickes Auto, du wohnst
hübsche Frauen.
Hübsche Frauen, ja. Warum eine, ja?
So, da bin ich ganz normal. Ich war immer monogam. Zwar sequenziell monogam, aber monogam. Mhm.
Absolut, ja. Schuster bleibt für dein Leist.
Nein, aber tatsächlich, die Frage jetzt halt auch, was ich erkenne, ist zu oft...
Ich habe gerade einen Begriff erfunden. Da freue ich mich jetzt drüber. Genau.
Den haben wir auch live drauf.
Sequenzielle Monogamie, da muss man sich mal Gedanken drüber machen. Das ist eigentlich sehr anständig, ja. Du lässt dich auf einen Partner ein, du weißt zwar nicht, wie lange es dauert, aber du hast nur diesen einen Partner, das finde ich fair.
Ja, danach bist du ja immer fair gewesen, oder?
Ja, ich schon. Frauen waren manchmal nicht fair zu mir, aber wie auch immer. Da muss man mit leben.
Das Thema absichtslos, lass uns da nochmal drauf eingehen. Weil du hast dir in deiner Heldenreise, in deiner Geschichte.
Ich freue mich über den Begriff. Ist doch geil, oder?
Ja. Was sage ich jetzt drauf? Ich habe das, glaube ich, das dritte Mal versucht, wieder einzuhaken.
Okay, mach mal weiter. Da machen wir einen eigenen Podcast zu der Frage.
Da können wir wahrscheinlich eine Stunde drüber reden. Aber das Thema absichtslos zu wirken, zu tun, einfach mal zu machen, ja, ohne zu sagen, das hat eine gewisse Wirkung im Außen, das bringt mich dahin, dadurch bekomme ich das.
Aha.
Das ist ja, glaube ich, das, was ja heute auch ein Stück weit ein Wert ist, der immer mehr verloren geht. Das merke ich im Umgang mit Menschen, denn das merke ich tatsächlich in meinem Unternehmerleben, das erlebe ich in meiner Generation auch, dass diese Absicht, etwas zu haben, zu bekommen, etwas zurückzubekommen, so groß ist, dass wir uns darin verlieren. Wir verlieren uns praktisch im Außen und verlernen, auf unseren wirklichen freien Willen zu hören, auf die Intuition, auf das, was uns wirklich antreibt, auf das, was uns intrinsisch motiviert, wo wir sagen, das wollen wir wirklich, das wollen wir erleben, das bekommen wir. Ja, ich glaube, dass das ein ganz, ganz interessanter Aspekt ist, den ich jetzt hier direkt mitnehme. Dieses nicht diese Absicht zu haben, etwas direkt zu bekommen oder etwas zu tun.
Mhm.
Ja, sehr, sehr schön, dass du das auch an dieser Stelle gesagt hast. Jochen, jetzt hast du ja ein Buch geschrieben, das Buch, das ich gelesen habe, Die Begegnung. Mhm. Und da sprichst du ja, es ist ein Roman, und was aber sehr, sehr interessant ist innerhalb dieses Romanes, ist, dass du ja auch als dieses Buch entstanden ist, ja auch etwas in dir bewirken wolltest. Damals in dieser Nacht. Du hast ja ganz, ganz viel aufgeschrieben. Was war der Ursprung dieses Buchs? Wolltest du dir, deinem jüngeren Ich, nochmal etwas erzählen oder was? Was war der Ursprung dieses Romans?
Naja, also ich hatte ja schon ein paar Sachbücher geschrieben. Ratgeber, wenn du so willst. Und ich hatte noch nie einen Roman geschrieben, aber ich weiß, dass ich gut schreiben kann. Aber um einen Roman zu schreiben, brauchst du wirklich Zeit und du musst dich zurückziehen. Und mein Leben war immer so voll und so schnell, dass ich zwar Zeiten des Zurückziehens immer wieder eingebaut habe, die waren aber immer zu kurz, um ein Buch zu schreiben. Ja. Also ich ziehe mich halt einmal für eine Woche oder für 10 Tage zurück in die Stille. Aber das reicht natürlich nicht, um ein Buch zu schreiben. Und jetzt kannst du einen Ratgeber oder ein Sachbuch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung oder wie man perfekte Augenblicke kreiert oder das Momentum nie aufhören darf. Also du darfst niemals aufgeben zu streben, sonst kann der richtige Moment nicht kommen. Solche Themen kannst du zwischen reinschieben, zwischen ein Leben als Unternehmer oder Person des öffentlichen Lebens oder als Fernsehtyp, ja, das geht. Roman braucht Zeit und Muße. Und wir hatten ja Corona. Und wir hatten einen 9-monatigen Lockdown. Jetzt war meine Arena ja auch betroffen von einem 9-monatigen Lockdown. Das war Höchststrafe. Weil ich habe diese Arena mit einem 20 Millionen Euro Investment eröffnet als Veranstaltungslocation für Firmenveranstaltungen. Also wir haben zwar sehr viele Privatkunden, die hierher kommen, einfach zum Essen oder zum Surfen oder zum Fliegen oder an den Wochenenden kommen Familien mit den Kindern und gehen in den Hochseilpark. Das ist ja ein großes Areal, was ich da geschaffen habe. Aber eigentlich habe ich es ja gebaut für die Veranstaltungen von Firmen, für Incentives, für Kongresse, für Schulungen, für Teambuildings. Und genau der Bereich war ja maximal betroffen von Corona. Es gab Homeoffice-Verfügungen, das heißt, das Geschäft ist komplett zusammengebrochen.
Ja, ja, hatte zu über Monate.
Ja, ja, und aber auch in der Zeit, wo wir dann wieder auf sein durften zwischendrin, war das Geschäft tot, ja. Und das war echt eine schwere Zeit. Und es sind drei Industrien, wenn man so will, ganz besonders schwer von Corona betroffen worden. Das war der Tourismus, die Gastronomie und die Veranstaltungswirtschaft. Und habe ich da einmal ins Schwarze getroffen, weil die Arena ist alle Wochenenden eine touristische Destination. Da kommen die Menschen aus ganz Deutschland und auch aus dem Ausland hierher, um etwas zu erleben. Das ist eine touristische Destination. Wir haben eine riesen Gastronomie hier mit drei Küchen. Einer italienischen Küche, einer asiatischen Küche und einer Biergartenküche. Also allein mein Gastropersonal sind irgendwie 45 Mitarbeiter. Es war tot. Und Veranstaltungswirtschaft, also die Veranstaltung von Firmen-Events, war auch tot. Es war ziemlich frustrierend, weil ich hatte investiert, ich habe es hochgefahren, es lief und dann kam Corona und das ganze Ding brach zusammen. Was machst du jetzt? Weil dir sind die Hände gebunden. Und ich habe dann gesagt, jetzt nutze ich die Zeit und ziehe mich zurück und bin nach Norwegen geflogen. Da besitze ich seit über 40 Jahren eine kleine Hütte. Da geht man 15 Kilometer zu Fuß durch den Wald, um dorthin zu kommen. Und es ist völlige Einsamkeit. Und man ist komplett auf sich allein gestellt. Man kann fischen, man kann auch natürlich Proviant mitnehmen, aber man ist im Wesentlichen auf sich allein gestellt. Und es war November und ich geriet in einen wahnsinnigen Sturm, ja, so einen richtigen schweren Nordweststurm. Da war ich schon fast auf der Hütte.
Also warst du mit dem Kajak unterwegs?
Bitte?
Warst du mit dem Kajak unterwegs?
Nee, zu Fuß.
Zu Fuß.
Und habe mich dann November, so ein Novembersturm mit Nordnorwegen, mit dem ist nicht zu spaßen. Ja, und ich habe mich dann durchgeschlagen auf die Hütte, habe dann Feuer gemacht und habe mich da in diesen alten Sessel gesetzt vors Feuer und hatte dann den Gedanken, was wäre eigentlich, wenn jetzt die Tür aufginge und dieser 15-jährige Jochen käme zur Tür rein. Also dieser breitgebaute Revoluzzer mit der langen blonden Matte, dieser tu nicht gut und Schreck aller Lehrer, ja. Also.
Neumodernen Rotzlöffel, oder?
Ja, ja, genau. So, wenn das durch die Tür käme, was hätte ich dem zu sagen? Und so kam ich auf den Gedanken, mir mal aufzuschreiben, was ich dem zu sagen hätte. Das war ziemlich viel. Und hatte dann die Idee, einen Roman zu schreiben mit verschiedenen Romanfiguren, die sich begegnen und sich gegenseitig aus ihrem Leben berichten. Und so kam ich auf die Idee, einen 96-jährigen Abenteurer anzulegen. Man legt ja dann, wenn man so ein Buch schreibt, legt man eine Struktur an. Verschiedene Charaktere, die haben verschiedene Funktionen, die stehen in einem bestimmten Verhältnis zueinander. Und wenn du das mal angelegt hast, dann ist es ganz leicht, die Geschichten zu schreiben, um die zueinander zu bringen. Also ja nicht so, dass du auf Seite 1 anfängst und fängst an zu schreiben, mal gucken, wo ich rauskomme, sondern ich habe die Thesen auf dem Papier gehabt, was wollte ich sagen? Das war die eine Ebene. Ja? Dann habe ich mir überlegt, welche Figuren lege ich an und welche Charaktereigenschaften haben diese Figuren. Dann kommt die mythologische Ebene, also nordische Mythologie, Spezialgebiet, was mich sehr interessiert, weil ich eben ein Kind des Nordens bin und weil Norwegen meine Heimat ist, habe ich dann so mythologische Aspekte, zum Beispiel selbstbestimmt sterben zu können, war in der Wikingerkultur ein ganz wichtiges Element. Frei und selbstbestimmt zu sterben mit dem Schwert in der Hand, nur so kommst du nach Valhall. Ja, in indigenen Kulturen gehen Menschen, die spüren, dass ihr Leben zu Ende ist, in den Wald mit den Worten I am complete und kehren nicht zurück. Das sind mythologische Themen. Da gibt es etliche, ich will jetzt nicht zu viel erzählen. Die habe ich eingebaut und dann habe ich von Ludwig Campbell gibt es die Mythologie der Heldenreise, die hat 17 Stationen, die habe ich drüber gelegt. Das heißt, ich hatte jetzt diese Charaktermatrix, die nordischen Themen und die campbellsche Mythologie, diese 17 Stationen, durch die der Held, der Protagonist geht, um am Ende nach einem erfüllten Leben, sollte er nicht, die meisten sterben ja unterwegs, sonst wären es keine Helden, und der Held, der es geschafft hat, den ganzen Weg zu gehen, der ist dann der, der den Heiligen Gral gefunden hat oder das Schwert, welches ihn unbesiegbar macht oder den Ring. Ja, das sind ja immer die gleichen Geschichten und die pusen alle auf diesen Stationen der Mythologie. Also jeder Hollywood-Plot im Grunde genommen, ja, fußt auf diesen meistens 10 Stationen, also verkürzt in Hollywood, ja, aber es sind eigentlich 17 Stationen. Genau, so, das habe ich drüber gelegt. Da habe ich angefangen zu schreiben. Und das war eigentlich eine coole Erfahrung, weil es mir echt Spaß gemacht hat, das Buch zu schreiben. Dann habe ich mir einen Lektor gesucht, der hat nochmal signifikant auch Szenen, die zu viel waren, gekürzt. Dadurch ist die Struktur noch klarer geworden. Und dann habe ich es dem Verlag angeboten. Ja, und der hat dann gesagt, okay, machen wir, wir nehmen das Buch. Und dann geht es ja immer um die Frage, wie viel Anzahl, also wie viel Downpayment zahlt der Verlag. Ja, weil wenn du willst, dass der Verlag sich sozusagen jetzt Geschirr hängt, um das Buch zu promoten, muss der Verlag unbedingt upfront dir was zahlen. Also es haben die ja keinen Grund zu rödeln. Das muss man verstehen. Also wenn ihr mal ein Buch schreibt, ja, nur der Verlag, der euch mindestens 50.000 Anzahlungen gibt, wird sich hinterher bemühen, dieses Buch auch zu promoten. Ist ja völlig klar. Und das ist mir gelungen. Also diese war eine Anzahlung in der Dimension, ja. Und da hat vielleicht auch mein Marke ein bisschen geholfen. Und
wahrscheinlich, ja.
Ja. Und dann habe ich das Manuskript weggeschickt, also in digitaler Form, und dann kam das lektoriert zurück und ich habe echt einen Anfall gekriegt, weil das halbe Manuskript war blau. Also da hat eine Lektorin, eine Germanistik-Professorin aus Leipzig, ich sage es den Namen nicht, hat komplett meine Sprache verändert und hat sogar, die haben es auch zum Teil nicht kapiert, was ist das Thema von Innegret? Ja, warum ist Innegret so stark? Warum ist diese Frau so stark, dass sie in der Lage ist, den Mann zu verlassen, den sie liebt? Das hat die nicht kapiert. Das hat mich zu geärgert. Es gibt ja diese Funktion, alle Änderungen ablehnen, ja, im Word. Ja. Dann habe ich 2 Stunden mit diesem Lektorat beschäftigt und habe richtig schlechte Laune gekriegt.
Das geht auch, oder?
Ja.
Es gibt in Jochen schlechte Laune?
Ja, absolut. Ich bin ganz normaler Mensch. Da habe ich gesagt, leck mich alle am Arsch. Alle Änderungen ablehnen. Und dann habe ich dem Verlag das Manuskript geschickt und habe gesagt, ihr druckt es entweder so oder gar nicht. Ich zahle euch die Anzahlung zurück. Und dann haben sie es so gedruckt. Sogar mit allen sind tatsächlich zwei, drei orthografische Fehler drin. Die haben sich dann nicht mehr getraut, mit mir zu argumentieren. Und dann haben sie das Buch gedruckt, dann ist es gleich ein Bestseller geworden. Also das war irgendwie cool.
Spiegel,
ja, also kein Top 1, aber Top 8, also unter den Top 10 Spiegel-Bestseller. Und was mich aber mehr freut, also Bestseller muss man sich eigentlich nicht so viel drauf einbilden, weil ein Spiegel-Bestseller ist nicht automatisch das bestgeschriebene Buch, das ist lediglich ein gut vermarktetes Buch. Ja, da muss man mal bei der Wahrheit bleiben. Ja, das sind so viele bessere Bücher, die nie Bestseller geworden sind, weil sie schlecht vermarktet sind. Und da muss man jetzt nicht posen, weil man Bestseller geschrieben hat, ja. Genau, und was aber cool war, Es gibt eine Themenbestsellerliste Spiritualität, auch bei Spiegel. Und da nützt Marketing nichts. Da kann man noch so viel Reklame machen. Wenn das Buch nicht spirituell ist, kommt es da nie hin.
Okay.
Und da stand es wochenlang auf Platz 1 auf der Themenbestsellerliste.
Weil es so ein Gremium muss.
Ja, genau. Okay. Themenbestsellerliste Spiritualität. Und das war cool. Oder vielleicht noch abschließend eine kleine Anekdote. Weil du kriegst ja abends so echt mal eine Klatsche. Da war ich eingeladen auf die Buchmesse. Und es war die Buchmesse in Wien. Und da gibt's so ein Auditorium, 1000 Plätze. Und dann ist da eine Bühne. Und dann ist da so dieses Setup mit der Couch und dem Sessel. Und dann sitzt eben der Literaturpapst vom österreichischen Fernsehen in dem Sessel. Das war so ein Dicker. Mit einem Bart. Name vergessen. Und das Auditorium hat 1000 Plätze und je nach Interesse am Autor ist es voll oder leer. In meinem Fall saßen da 250 Leute.
Also voll?
Nee, leer. Wenn 1000 Plätze sind und 750 sind leer, das sieht ziemlich leer aus, ja? So, das hat mir natürlich nicht gefallen, aber so ist es halt. Und dann ging das Interview folgendermaßen los. Erster Satz des Literaturspezialisten, dieser Dicke da. Herr Schweizer, mit diesem Buch ist Ihnen ein Schlüsselroman gelungen. Und ich habe mir gedacht, geil.
Da kommt jetzt was.
Ja, jetzt geht's das jetzt endlich. Ja.
Runter.
Dann, zweiter Satz war, Sie sind jetzt ein Romancier. Und ich habe mir gedacht,
hört sich gut an.
Machen wir weiter. Dritter Satz war, Sie werden mit diesem Buch aber keinen Erfolg haben. Denn der Inhalt dieses Buches und der Aufbau, der steht diametral gegen Ihre Marke. Weil Sie sind Abenteurer, Extremsportler, Stuntman, Sie haben eine Erlebnismarke, Sie sind in ganz Europa bekannt mit dieser Marke und Ihnen wird man das nicht abnehmen, dass sie Romane schreiben. Die Leute werden dieses Buch nicht kaufen, weil es nicht zu ihnen passt. Beim Rest des Interviews kann ich mich nicht erinnern, da hatte ich keine Lust mehr. Ich habe es doch relativ kurz gemacht. Ich war also an einem Tisch, an dem man nicht erwünscht ist, sollte man nicht zu lange verweilen, habe ich mir gedacht. Nix wie weg. Ja, genau. Und dann ist es anders gekommen. Mein Gott, ja, so. Hätte auch schief gehen können. Egal.
Nein, es war ja auch sehr, sehr erfolgreich und es ist ein tolles Buch. Ja, also die Begegnung, ein wirklich lesenswerter Tipp für dich ganz persönlich. Aber jetzt anschließend die Frage, Jochen, was würdest du deinem 14-jährigen kleinen Jochen, der breitgebaute...
Er steht in dem Buch.
Steht in dem Buch. Wir lassen es so. Wir widersprechen heute nicht dem Jochen, weil ansonsten wird er das hier relativ schnell beenden.
Nee, ich kann mit Widerspruch sehr gut umgehen, aber das ist jetzt da. Das sind die Klassiker, gib niemals auf. Ja.
Aber lass mir
aufrichtig. Also, aber natürlich auch, wie geht man mit schwierigen Lebenssituationen um oder was sind Resilienztechniken, ja? Und das Schöne ist, dass ich das in dem Roman so verpacken konnte, dass eben dieser alte Abenteurer namens Hakun. Hakun ist 96 Jahre alt. Spielt alles in Norwegen und Hakun hat nie erfahren, wer sein Vater ist. Mhm. Aber Hakun heißt auf altnorwegisch großer Sohn.
Mhm.
Und warum habe ich ihn Hakun genannt? Ein Mann, der nicht weiß, wer sein Vater ist. Weil es nicht von deinem Vater abhängt, ob du der große Sohn deines Vaters bist. Es hängt nur von dir ab, egal wer dein Vater ist. Oder Sverir, der Wilde, der Unbeugsame, ja. Oder Ingrid, die starke Frau, oder Heimdall, der die Asen, die Welt der Asen bewacht, also in der nordischen Mythologie. Und es hat alles so einen Zusammenhang. Und ich glaube, es gibt zwei, drei Geschichten, die sind tatsächlich aus meinem Leben. Aber viele Dinge sind fiktional. Also manche Dinge haben sich in meinem Leben so zugetragen. Aber viele Dinge sind auch fiktional, die ich schlicht und einfach erfunden habe, um ein bestimmtes Ziel, also einen bestimmten Kommunikationszweck und es in die Geschichte einzuweben.
Jetzt hast du mal angedeutet, mit knapp 50 Jahren dann herausgefunden, dass du Menschen sehr gut inspirieren kannst, begeistern kannst, bewegen kannst, etwas zu tun, was sie ohne dich vielleicht niemals getan hätten.
was sie nicht getan hätten, mit einer gewissen hohen Wahrscheinlichkeit, wenn sie mir nicht begegnet wären.
Wenn du dein heutiges Leben siehst, also die jetzige Lebensphase, wie würdest du dich, auch im Hinblick auf das, auf diesen Punkt, wie würdest du dich heute beschreiben? Nicht als Unternehmer, sondern als Mensch. Wer bist du? Wer ist Jochen?
Der gleiche, der ich immer war. Weil ich glaube nicht, dass Persönlichkeit oder Charakter sich groß verändert. Es verändert sich dein Umgang mit dir selbst. Und je mehr du dich selbst verstehst, desto mehr kannst du auch mit den schwierigen Seiten deiner Persönlichkeit umgehen. Generell glaube ich, dass jeder Mensch Unternehmer ist, und zwar Unternehmer seines eigenen Lebens.
Schön.
Wenn du dein eigenes Leben begreifst als ich bin Unternehmer meines eigenen Lebens, dann übernimmst du Verantwortung dafür, so wie ich Verantwortung für mein Unternehmen übernehme und für meine Mitarbeiter und für deren Familien. Und als Unternehmer muss man was unternehmen. Und wer was unternimmt, der begibt sich aufs Feld der Unsicherheit. Denn nur in der Unsicherheit besteht die Chance auf Wandel und Wachstum. Wenn du dich aber in die Unsicherheit begibst, kannst du Fehler machen. Im schlimmsten Fall scheiterst du. Und wenn das passieren sollte, dass du scheiterst, dann kommt es alleine darauf an, wie du mit dem Scheitern umgehst. Denn in Wahrheit gibt es kein Scheitern. Du bist nur in einer anderen Situation, die andere Handlungserfordernisse mit sich bringt. Und außerdem lernst du. Das größte Privileg am Menschen ist, er lernt. Also er kann lernen, wenn er will. Und dies alles vorausschickend, habe ich für mich definiert, dass es wahrscheinlich für mein Leben, das gilt aber nicht unbedingt für andere, 3 zentrale Lebensphasen gab und gibt. Also wenn ich mein Leben seit meiner biologischen Existenz hier auf der Erde auf 100 Jahre mal annehme, und das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass ich so alt werde, natürlich wissen wir es nicht, ja, denn das ist das Einzige, was sicher ist, ist ja, dass wir sterben, nicht wahr? Und diese Tatsache wird um den Umstand gemildert, dass wir nicht wissen, wann der Tod eintritt.
Das ist die Erkenntnis.
So, und nachdem ich das erste Drittel überlebt habe, und da standen die Chancen eher gegen mich, aber ich habe es halt überlebt, da bin ich statistisch so mal aus der Risikogruppe raus, ne?
Weil du so ein Draufgänger warst?
Das war halt schon gefährlich. So ein gefährliches, ein wildes, freies, abenteuerliches, aber sehr gefährliches Leben. Und dann wurde ich Unternehmer. Das war das zweite Lebensdrittel. Da ging es mir dann um andere Dinge. Und mit dem Verkauf eines großen Teils meiner Unternehmensgruppe, aber nicht aller Unternehmen, an ProSiebenSat.1 vor 6 Jahren, habe ich dieses Unternehmerthema dann im Alter von 60 zu einem sichtbar positiven Zwischenergebnis gebracht. Ich nenne es gar nicht Abschluss, weil ich bin immer noch Unternehmer, auch im wirtschaftlichen Sinne. Alleine hier mit meiner Arena, also meinem Zuhause.
Dein Wohnzimmer.
Ich bin ja immer im Homeoffice hier. Und
du bist sehr oft hier, oder?
Ja, ja, ich bin gern hier. Ich gehe manchmal morgens, bevor die Menschen hier kommen, gehe ich zum Surfen oder ich gehe eine Runde fliegen mit meinen Söhnen oder mit Mitarbeitern. Wir haben auch regelmäßig Mitarbeitersurfen hier zum Beispiel. Wir haben eine tolle Marketingabteilung und wir gewinnen auch Mitarbeiter. Natürlich, es gibt gute Jobs bei uns, wirklich gute Jobs.
Ja.
Also wenn du auf arena.de gehst, auf Jobs, da findest du echt gute Jobs bei uns, weil wir sehr stark wachsen. Hier mit dieser Location und allem, was da dranhängt, gibt ja über 100 verschiedene Erlebnisse hier. Und dann bin ich gerne hier, ja. Ich mache hier Medienarbeit, ich habe meine Meetings hier, deswegen habe ich den Wardroom geschaffen. Wir haben aber noch ein großes Büro natürlich, aber ich bin meistens hier in der Arena. Ich habe eine super gastronomische Versorgung. Es gibt einen tollen Espresso. Also ich wüsste nicht, wo ich lieber arbeiten würde als hier. Es ist echt perfekt. Ja.
Jochen, du hast mal zu mir gesagt, also auf die Frage, weil das war eine ganz, ganz, oder vielleicht auch für dich ein schöner Tipp, nach, wenn du das nächste Mal einem neuen Menschen begegnest, einem Menschen, der dich wirklich interessiert, also Rapport, ne? Also wirklich Interesse an einem Menschen zu haben und du willst ihn kennenlernen, frage ihn nicht die Frage nach, wo kommst du her, was machst du so beruflich oder wie geht's dir, sondern frag die Frage, wer bist du? Und als ich den Jochen vor ein paar Monaten mal gefragt habe, wer er ist, hat er gesagt, ich bin ein Kajakfahrer. Ich kann mich noch daran erinnern. Und ich fand das sehr bemerkenswert, weil, und ich habe das damals nicht verstanden, ich habe es auch nicht hinterfragt, weil ich mir sicher war, er wird mir die Antwort in einem der nachfolgenden Gespräche geben. Und du hattest bei einem meiner Events hier tatsächlich dann für eine ausgewählte Gruppe von einem sehr, sehr schwierigen Moment erzählt in deinem Leben. Ich glaube, es war 2004, als da so ein Ereignis.
Ja, über den Moment müssen wir einen eigenen Podcast machen, weil das kann man nee, nicht.
Ich will auf was hinaus. Und zwar gar nicht auf den Moment, sondern du hast ja vorher gesprochen, mit, wie du damit umgegangen bist. Weil solche Momente kommen ja. Momente eines Unternehmers, eines Familienmenschen. Also es läuft nicht einmal alles glatt im Leben. Und das Spannende war, dass du damals vom Flugzeug ausgestiegen bist und eigentlich nicht wusstest, wohin, weil du hattest gerade alles bloß, es ist gerade das Kartenhaus in sich zusammengefallen und du bist nach Oberschleißheim.
Ach so, ja, ja. Ja gut, also man hat ja, also mein Leben ist ja nicht geradlinig immer so nach oben verlaufen, sondern es war natürlich, gab es Rückschläge. Es gab einmal eine wirkliche Katharsis, also ein tiefes Tal, durch was ich gehen musste, mit sehr schwierigen Lebensumständen. Und ich habe tatsächlich, bin ich als Kind eben sozialisiert als Kanute und bin als Kanute auf zu Kräften gekommen, weil ich das Glück hatte, in einem Verein gelandet zu sein in Heidelberg, der einen sehr guten altmodischen Trainer hatte und einen altmodischen Bootshauswart, das war der Beps. Und der hat uns aber Disziplin beigebracht, das sage ich dir. Da, mit dem war nicht gut Kirschen essen. Da haben wir, und es war gut für uns Jungs, ja, dass wir so eine Struktur hatten. Also wir hatten einen beinharten Trainer, der hieß Knülle, der Spitzname hat er dann immer fertig gemacht. Und dann hatten wir den Beps, den Bootshauswart, und es gab einen Jugendwart. Und es gab eine, die Wiesen, haben wir immer gesagt, es gab 12 Kilometer Neckar aufwärts, gab es also eine Campingwiese. Und da wurde jeden Freitag Nachmittag hingepaddelt, ja, 12 Kilometer gegen den Fluss. Und wir waren halt 10, 12, 14 Jahre alt und wir sind wirklich zu Kräften gekommen und hatten dann diese wunderbaren...
Das ist eine schöne Gegend, Neckargemünd, oder?
Ja, genau, bei Neckargemünd. Mhm. Und in Rheinbach eigentlich, mhm. Genau, gegenüber von Rheinbach, mhm. wer die Gegend kennt. Und das war für mich als Kind und als Jugendlicher das größte Glück, dass ich diese Einbindung hatte in dem Verein und wir kamen halt zu Kräften und wurden sehr selbstbewusst. Und du bist natürlich dann ein bisschen kräftiger als die meisten anderen Jungs, was ja auch nicht so schlecht ist für das Selbstbewusstsein und für bestimmte Situationen, in denen man als Halbstarker manchmal reingerät. Naja, und dieses Kajakfahren hat mich eigentlich mein Leben lang begleitet. Erst als Extremkajakfahrer, da habe ich ja in vielen Filmen auch mitgewirkt. Und heute, und dann habe ich später mal angefangen, alte Mahagoni-Rennkajaks zu sammeln und die zu restaurieren. Und besitze heute fast 50 wunderschöne Mahagoni-Kajaks, die sonst vergammelt wären in Bootshäusern. Ich rette die immer und dann arbeite ich dahin. Und inzwischen habe ich auch einen Bootsbauer, der mir hilft, weil ich könnte so viele gar nicht restaurieren. Aber ich habe im Prinzip fast jeden Bootstyp, den Ströer, das ist eine dänische Kajakbaumarke, jemals gebaut hat in Holz. Und in den Booten fahre ich bis heute noch. Und tatsächlich ist für mich dieses ruhige Kajakfahren, es gibt ein Video auf YouTube, das heißt Paddeln ist Zen. Paddeln ist Zen. Und das ist eher zufällig entstanden, das Video, weil mal eine RTL-Dokumentation über meinen Sohn, mein jetzt erstgeborener Sohn, war Berufsrennfahrer. Und über den wurde eine Dokumentation gemacht. Und als die zum Flughafen fuhren, hatten sie noch Zeit und da habe ich gesagt, komm, dann gehen wir noch in Oberschleißheim noch paddeln. Und da waren die so fasziniert von diesen Booten und auch dieser Bewegung. Ja, das ist ja so eine schwingende, meditative Bewegung. wunderschön mit so Wingpaddeln. Und dann ist dieser Film entstanden und ich habe dann irgendwie für mich realisiert, dass diese Reduktion auf das reine Tun und diese Wiederholung eines Bewegungsmusters, was ich ja mehr als ein halbes Jahrhundert trainiert habe, gibt mir eine unglaubliche Ruhe und Ausgeglichenheit. Und deswegen verbinde ich heute diese sehr lange Kajakfahrten in meiner norwegischen Heimat, sind dann Seekajaks, die man nutzt, ja. Mache ich oft lange Fahrten, manchmal mehrtägige Fahrten, die ich unternehme in der Einsamkeit. Und da kommst du komplett zurück zu dir selbst. Das kannst du nicht in Geld kaufen.
Kannst du bestätigen, dass in der Stille da die Kraft liegt, auch die Inspiration, auch die Kreativität?
Ich glaube, das hängt vom Individuum ab. Ja, es gibt natürlich auch Leute, die in unterschiedlichsten Situationen ihre Einfälle haben und ihre Energie ziehen. In meinem Fall ist es halt so. Ich weiß nicht, ob das jetzt allgemeingültig so ist.
Bin ich ja Mitte, Ende 30 und auch als Unternehmer unterwegs. Und ich, für mich gerade, bin in einem Struggle. Vielleicht kennst du das von dir. Und wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, Jochen Schweizer dazu zu fragen, dann möchte ich diese Chance natürlich nicht ungenutzt lassen. Du hast zwei Begrifflichkeiten heute auch genannt. Das eine war die Freiheit oder ist die Freiheit als Begriff, als höchstes Gut. Und dann das Thema Verantwortung. Verantwortung als Unternehmer, Verantwortung für die Mitarbeiter und für deren Familien. Wie stehst du zu diesen zwei Begrifflichkeiten? Weil wenn du heute Unternehmer bist, und gerade da ist meine Thematik, in der Verantwortung, je mehr Verantwortung wir besitzen, verlieren wir dadurch Freiheit? Kann man das so pauschal sagen? Oder warum tun sich auch Unternehmer heute so schwer, wenn sie große Businesses aufbauen, auch wenn sie skalierbar sind, mit viel mehr Mitarbeitern, dass sie so ein Stück weit die Freiheit verlieren?
Was ist Freiheit? Man muss ja diesen Begriff erstmal definieren. Was ist eigentlich Freiheit? Gibt es die Freiheit? Ist Freiheit nicht auch immer relativ? Aber man kann...
Ist Freiheit relativ?
Absolut.
Ja.
Denn es gibt ja drei Ebenen von Freiheit, nach meiner Einschätzung. Ich bin jetzt ja nicht der große Philosoph und wahrscheinlich gibt es klügere Menschen, die das besser definieren können. Aber für mich gibt es drei Ebenen von Freiheit. Die Basisebene würde ich subsumieren in dem Satz, persönliche Freiheit setzt finanzielle Unabhängigkeit voraus. Das ist die Basis. Nur wenn ich finanziell unabhängig bin, niemanden fragen muss, frei entscheiden kann, weil ich die finanzielle Potenz habe, die Dinge zu tun, die ich tun will, zu reisen, dann habe ich so diese Grundfreiheit. Eine Stufe drüber liegt aus meiner Sicht die politische Freiheit. Also in welchem Staat lebe ich? Kann ich meine Meinung frei äußern, ohne bedroht zu werden? Habe ich Reisefreiheit? Hast du auch nicht in jedem Staat, in dem du lebst? Das ist so die mittlere Ebene, das ist diese politische Freiheit. Die setzt voraus, dass ich in einer toleranten Herrschaftsform lebe. Ich würde gar nicht Demokratie sagen, ja, sondern in einer toleranten Herrschaftsform lebe, in einer toleranten Staatsform, die dem Individuum die Möglichkeit gibt, sich frei zu bewegen. Das ist diese zweite Ebene. Und die dritte und höchste Ebene und aus meiner Sicht auch bedeutende Ebene von Freiheit ist die emotionale Freiheit. Weil was nützt es dir, wenn du finanziell unabhängig bist, in einem freien politischen System lebst, aber emotional unfrei bist und dich in einem emotionalen Gefängnis befindest? Dann bist du auch nicht frei. Und ich glaube, um emotionale Freiheit zu erringen, weil wir sind ja alle schon mal verletzt worden, jeder Mensch ist schon mal verletzt worden. Manche von uns sind schwer verletzt worden. Und um emotional frei zu sein, müssen wir vergeben. Wir müssen radikal verzeihen. Es rechtfertigt nicht das, was der andere getan hat. Es rechtfertigt sein Handeln überhaupt nicht. Aber Vergebung, radikale Vergebung ist ein Geschenk, was du dir selbst machst. Du musst emotional vergeben, um aus einem emotionalen Gefängnis auszubrechen, in dem du dich befinden würdest, wenn du nicht vergeben könntest. Und noch schwieriger als anderen zu vergeben, ist sich selbst zu vergeben. Denn wir haben ja alle schon mal Sachen gemacht, oder viele von uns haben Sachen gemacht, die man sich auch erstmal selber verzeihen muss, wenn man realisiert hat, dass man vielleicht einen anderen Menschen verletzt hat, sei es nun absichtlich oder unabsichtlich, ja? Hoffentlich nicht absichtlich. Und diese Form des Verzeihens, der radikalen Vergebung, das ist die höchste Form der Freiheit. So, und wenn ich diese drei Ebenen betrachte, und jetzt übersetze ich das mal in die Realität, du bist Familienvater, du hast Kinder, du trägst Verantwortung, dann bist du nur relativ frei. Du kannst nicht alles machen, was du willst. Also diese Form dieser totalen Freiheit, die ich als junger Mann hatte, als ich für niemanden verantwortlich war, mir mein eigenes Leben, ehrlich gesagt, auch nicht so wichtig war, oder mein eigenes Überleben.
Du hattest ein anderes Bewusstsein dazu.
Ja, ja.
Das war dir schon wichtig.
Ja,
also,
ja, ja, ich habe schon...
Du hattest schon einen Überlebensdrang.
Nein, ich habe schon immer versucht, am Leben zu bleiben. Es ist also auch gelungen, ja. Aber ich war schon einige Male, bin ich über Messerschneide gegangen. Aber das kannst du ja mit dir selber ausmachen. Dieses Risikoverhalten wäre ja heute überhaupt nicht in Ordnung. Also für dich wäre das in deiner Situation überhaupt nicht in Ordnung. Du hast eine Frau, du hast Kinder, du hast eine Firma, Mitarbeiter sind von dir vielleicht abhängig. Und deswegen bist du halt nur relativ frei, ungeachtet dieser drei vorab definierten Ebenen.
Freiheit. Wow. Wie schaffen wir es, die Umleitung zu der goldenen Abschlussfrage, bevor wir dann auch mal durch die Arena laufen, durch dein Wohnzimmer? Was strebst du noch an? Was reizt dich gerade? Was möchtest du erreichen? Was ist dein nächstes Ziel?
Na gut, ich beschäftige mich jetzt in der dritten Lebensphase. Der erste war ja diese extreme Zeit, die ersten 30 Jahre, die Unternehmerzeit. Und jetzt bin ich in so einer Lebensphase, in der ich glaube, bestimmte Dinge verstanden zu haben. Und ich habe Freude daran, dieses Wissen weiterzugeben. Wissen gebe ich weiter als Keynote-Speaker auf Bühnen. Ich liebe die Bühne. Mir macht es wahnsinnig Spaß, auf der Bühne zu stehen. Ja. Ich liebe den Applaus. Es ist einfach super. Wenn du performst und die Menschen erreichst und man applaudiert dir, weil du es geschafft hast, Menschen zu erreichen mit Botschaften, die wichtig sind. Ich begleite Seminare von namhaften Persönlichkeitstrainern, also Hermann Scherer zum Beispiel oder Dr. Friederike Hümmeke und Michael Ehlers, und begleite solche High-End-Seminare und bereichere sie mit meiner Präsenz und mit meinen Botschaften. Ich hoffe, dass man das so sieht, aber ich glaube, wenn es nicht so wäre, würden sie mich nicht fragen. Und begegne dabei Menschen, die alle auch super spannend sind. Wir hatten ja zum Beispiel, du bist jetzt im Norwegen-Seminar dabei, 1789-4. Unser Seminar in Norwegen, was im Kern natürlich in Norwegen stattfindet, eine Woche lang, aber im Vorfeld eine Deep Ocean Analyse hat, ein Wave Assessment Programm oder Analyseprogramm, ein erstes Get-Together.
Also eine Persönlichkeitsanalyse.
Yes. Vorletztes Wochenende, glaube ich, war das, oder? Oder
war letztes Wochenende.
Letztes Wochenende. Ja. Waren wir dann hier in der Arena mit einem sehr exklusiven, begrenzten Teilnehmerkreis, dem du ja angehörst. Dann sind wir im August sind wir in Norwegen. Da kommen die alle zu mir in meine Heimat und ich habe da einiges vorbereitet. Also zieht euch warm an.
Sneak Peek hast du schon gegeben.
Was?
Einen kleinen Sneak Peek hast du schon gegeben.
Ja, ja, genau. Also das ist it's a different planet. Und dann bin ich im Oktober bin ich bei Hermann Scherer in Hanoi in Vietnam. Ein super cooles Seminar, tolle Leute, absolutes High-End. Thema, das macht mir Spaß.
Also diese jetzt weitergeben, also deine Erfahrung, deine Erlebnisse, deine, weil du bist ja jemand, du bist ja nicht der Gelernte, ja, sondern du bist der Erlebte. Du hast ja viele Praxiserfahrungen, die du heute reinbringst. Viele Erkenntnisse, die du heute Menschen mitgeben kannst.
Ja, das ist die Frage, wie bist du zu deinem Wissen gelangt? Und du kannst studieren, das macht durchaus Sinn.
Das meine ich, genau.
Oder du kannst eben leben, macht auch Sinn. Und Buddha hat mal gesagt, so wurde es überliefert, Schmerz generiert Erkenntnis. Und ich hatte schon ganz schöne Schmerzen auszuhalten und die machen auch erkenntnisreich. Und dazu gehören so ganz einfache Erkenntnisse, die ich schon als junger Stuntman gemacht habe, wie zum Beispiel, Gravität ist nicht verhandelbar.
Auf deinem Weg.
Genau. Also auch da habe ich erstmal versucht, einen anderen Weg zu finden. Das hat aber nicht geklappt. Und insofern ist für mich die Weitergabe eines selbsterlebten und erfahrenen Wissens bereitet mir Freude. Und ich glaube tatsächlich, dass ich da etwas beitragen kann. Und ansonsten pflanze ich sehr gerne Bäume, weil ich glaube, dass das Pflanzen von Bäumen das wirksamste Instrument ist, um unsere Welt hoffentlich halbwegs intakt weiterzugeben an die nächste Generation.
Wann hast du deinen letzten Baum gepflanzt und wo?
Meinen letzten Baum habe ich gepflanzt in meinem Garten tatsächlich. Ich hatte aus Kalifornien Samen mitgebracht, eines Mammutbaums, eines Sequoia Dendrum Giganteum, also ein kalifornischer Bergmammutbaum. Das ist gleichzeitig
klingt der groß.
Größte Baum der Erde. Und das ist auch der Baum, der die höchste Lebenserwartung hat. 3500 Jahre alt kann der werden. So alte Bäume gibt es tatsächlich, die existieren. Und ich fand den Gedanken romantisch, dass ich ein aus dem Samen ein kleines Bäumchen ziehe, das inzwischen 2,5 Meter hoch, stark genug, um es auszupflanzen. Das habe ich im letzten Herbst habe ich ihn dann gepflanzt und habe erstmal Shitstorm geerntet auf meinem TikTok-Kanal, weil ich, es war lustig.
Gehört dazu.
Ja, weil ich den Baum nach Meinung der erstaunlich baumerfahrenen Community an einem falschen Platz gepflanzt hatte. Und die hatten recht, Die wussten nur nicht, dass es ein Interimsplatz war, weil ich gebaut hatte und habe dann das erst im Vorgarten gepflanzt, das Bäumchen. Aber ich so, kannst du doch da nicht pflanzen, der wird doch riesig, der Baum. Und da waren die aber hinten im Garten noch am Arbeiten. Und dann habe ich einen sehr großen Garten. Und da habe ich den dann mitten in meinen Garten gepflanzt, 5000 Quadratmeter Garten. Und da ist genügend Platz für einen Mammutbaum. Ansonsten habe ich auch in Norwegen viele Bäume gepflanzt schon. Mache ich gerne. Ich finde, jeder Mensch sollte einen Baum pflanzen.
Ich meine, man sagt ja so schön, eine Familie gründen, oder? Einen Baum pflanzen.
Und was sagt man noch?
Was gehört noch dazu? Irgendwas gehört noch dazu.
Das war eine Werbung von Jaguar. Drei Dinge muss der Mann tun. Das ist aber, also es war eine Jaguar-Werbung, die ist alt, ja. Sohn zeugen, Baum pflanzen, 12-Zylinder-Fahren.
Also, für alle Männer, wir haben nochmal einen Job zu erledigen. Vielen, vielen Dank, lieber Joch, an dieser Stelle für dieses durchaus tiefgründige und erkenntnisreiche Gespräch. Es ist nie langweilig, ja. Es ist immer was dabei und ich freue mich auf viele, viele tolle Momente mit dir, vor allem in Norwegen. It's no way like Norway.
There is no way like Norway.
Mhm. Und da freue ich mich sehr drauf, auch mit dir ganz persönlich vor Ort zu sein. Ansonsten freue ich mich natürlich jetzt, deine Arena auch nochmal kennenzulernen. Ich selber bin hier auch des Öfteren zu Gast, darf hier auch sein, aber ganz persönlich für dich auch hier auf jeden Fall eine Reise wert, hierher zu kommen. Lass uns mal dein Wohnzimmer zeigen.
Ja.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Willkommen in seinem Wohnzimmer. Ach ja, bevor ich es vergessen habe, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass es uns wissen und kommentiere einfach. In diesem Sinne, hau rein.